Sanierungsfall. Der B2B-Podcast vom GHF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche.
Mit Bergfeld
und Lange.
Jochen.
Bert.
Moin.
Tag.
Da sind wir wieder.
Richtig, wurde auch wieder Zeit.
Heute haben wir die Episode 3 unseres Podcasts. Ich hätte beinahe gesagt, ein spannendes Thema, aber ich glaube, das ist nicht die richtige Wortwahl. Ich glaube, die richtige Wortwahl wäre ein durchaus ernstes Thema aus Sicht des Großhandels, nämlich die EU-Taxonomie. Und das hört sich an der Stelle vielleicht noch nicht so super sexy an, was das Thema Gesetzgebung angeht. Wenn wir uns den Subtitel dieses Podcastes ansehen, bleibt der Großhandel kreditwürdig? Fragezeichen. Dann wird da so langsam Schuh draus.
Ja, genau, Bert. Die EU-Taxonomie ist ein Regelwerk der Europäischen Union und dieses Regelwerk legt fest, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten von Unternehmen ökologisch und nachhaltig sind. Das ist auch für Hersteller und Großhändler wichtig, denn die Taxonomieregeln sind vielleicht nicht das Entscheidende, wenn Banken heute Kredite vergeben, aber das Nachhaltigkeitsprofil von Unternehmen spielt trotzdem eine große Rolle.
Aber Jochen, bevor wir an der Stelle wirklich einsteigen, wollen wir unsere beiden Gäste begrüßen, denn wir haben uns wieder zwei Spezialisten an der Stelle eingeladen. Und den einen kenne ich ganz gut, nicht? Denn er ist der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, also des BGA. Und da ist der GRF auch seit vielen Jahren Mitglied. Antonin Finkelburg ist sein Name. Antonin, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Bert, Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich auf die Sendung.
Unser zweiter Gesprächspartner ist Thorsten Jäger. Hallo Thorsten.
Hallo.
Thorsten Jäger ist beim Bundesverband Deutscher Banken und ist dort Leiter Sustainable Finance. Er ist dort der zentrale Ansprechpartner für Nachhaltigkeitsthemen im Bankensektor. Und was macht Thorsten Jäger dort? Er mit seinem Team analysiert und kommentiert er Gesetzes- und Regulierungsvorhaben in Deutschland, Europa und auch weltweit, die den Übergang zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft gestalten sollen. Und da geht es vor allen Dingen auch um das Thema Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
Warum beschäftigen wir uns, warum haben wir uns das Thema EU-Taxonomie nun rausgegriffen aus der Vielzahl von Verordnungen und Gesetzen, die wir zwischenzeitlich ja aus Brüssel, insbesondere auch zum Thema Nachhaltigkeit bekommen? Da bin ich so ein bisschen dran schuld, weil mich das Thema wirklich triggert. Und warum triggert mich das? Alle unsere Zuhörer, die 3 Tage oder 3 Jahre länger in unserer Branche sind, so wie ich, die kennen das Thema vielleicht, die haben so ein kleines Déjà-vu, das hieß mal in den 90ern Basel I und Basel II. Und was ist da passiert? Im Kern wurde auf einmal der Farben- und Bodenbelagsgroßhandel Richtung Bau geschoben und Richtung Bauwirtschaft geschoben. Und das hat wirklich zu Problemen geführt, auch im Scoring maßgeblich zu Problemen geführt, weil die Banken gesagt haben, naja, also Bauwirtschaft ist irgendwie so ein Schmuddelkind, da will man nicht unbedingt mitspielen. Und ihr seid ja auch Bauwirtschaft, obwohl schon in den 90ern die allermeisten Großhändler maßgeblich eben in der Renovierung und Sanierung tätig war, haben wir eben auch bewusst zu dieser Zeit gesagt, naja, also wir sind eben baunah und wir sind Renovierung, Sanierung, aber wir sind nicht Bauwirtschaft. Deshalb triggert mich das so. Und als ich das Thema EU-Taxonomie zum ersten Mal, das ist ja doch schon wieder ein bisschen her, gehört habe, habe ich gesagt, oh, lass uns da mal drüber reden, kommt da nicht etwas auf den Großhandel zu? Und wir wollen das eben heute auch mal ein bisschen ausarbeiten, ob es auch eine positive oder hauptsächlich vielleicht auch eine positive Variante an der Stelle für den Großhandel haben kann. Thorsten, vielleicht erklärst du uns mal EU-Taxonomie, was ist denn das jetzt im Kern?
Also erstmal, das Wort triggern ist ja schon am Anfang gefallen, also auch die Taxonomie ist oft ein Triggerthema. Und wir bemühen uns immer sehr, tatsächlich auch mal klarzustellen, zu erläutern, was ist sie und was ist sie vor allem nicht. In meiner Wahrnehmung gibt es viele Missverständnisse, auch mit der Taxonomie. Die können wir gerne heute auch mal ein bisschen ausräumen. Aber vielleicht erstmal, was ist es? Es ist ein Orientierungsrahmen, ein Klassifizierungssystem, das definiert, was sind nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Also einfach gesagt, es ist eine Form einer gemeinsamen Sprache, ein gemeinsames Verständnis. Was verstehen wir denn unter Nachhaltigkeit? Und zwar Nachhaltigkeit vom Ende her gedacht. Also dann bin ich schon nachhaltig, ich bin nicht mehr auf dem Weg, sondern ich gebe sozusagen mit der Taxonomie das Ziel vor. Sie hat also damit auch einen relativ hohen Anspruch. Das sieht man dann auch an den Kriterien, die zugrunde liegen. Aber vor allem ist sie eben wissenschaftsbasiert. Also man schaut sich halt für verschiedene Aktivitäten an, was muss ich denn erreichen, um nachhaltig zu sein? Und das ist erstmal auch was Gutes, was es so vorher noch nicht gab. Wie funktioniert sie? Also erst die erste Einschränkung, die man, glaube ich, machen muss, ist, dass sie nicht alle Branchen abdeckt, sondern man fokussiert sich auf die Branchen, die eben die größten Emissionen beispielsweise verursachen. Deswegen kann auch nicht jeder sich wiederfinden mit seinem Unternehmen, vielleicht in der Taxonomie. Die hat drei Stufen. Das erste ist, sind die sogenannten technischen Bewertungskriterien. Also ich muss quasi einem von 6 Umweltzielen, muss ich die Kriterien erfüllen. Das sind Klimaschutz, das sind aber auch Anpassungen an den Klimaschutz, das ist Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung und letztendlich auch Biodiversität. Dafür gibt es für jede Branche dann einzelne Kriterien, die sehr detailliert darlegen, wann ich das erfülle. Die zweite Stufe ist das sogenannte Do No Significant Harm. Also ich darf, wenn ich selbst die Kriterien erreiche, darf ich andere Umweltziele nicht wesentlich beeinträchtigen. Das muss also auch geprüft werden. Auch dafür gibt es wieder technische Kriterien. Und letztendlich die dritte Stufe ist, dass ich auf Unternehmensebene bestimmte Social Safeguards auch erfülle. Also eben beispielsweise bei dem Menschenrechtsbereich keine großen Themen habe. All das muss ich erfüllen und dann habe ich eine sogenannte taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivität, über die ich dann auch berichten kann.
Und berichten muss?
Oder zumindest kann. Die im Anwendungsbereich liegen, genau. Also das vielleicht vorneweg. Mit dem Omnibus hat man das jetzt auch zurückgestutzt. Es sind also nur noch wenige Unternehmen in Deutschland und in der EU oder vergleichsweise wenige Unternehmen überhaupt berichtspflichtig verpflichtend. Das gilt sowohl für die Nachhaltigkeitsberichterstattung als auch eben auch für die EU-Taxonomie. Der Schwellenwert ist 1.000 Mitarbeiter und ein Umsatz von 450 Millionen Euro pro Jahr. Also da sieht man schon, das sind tatsächlich die großen Unternehmen, die eben künftig auch verpflichtend hierzu berichten müssen.
Und egal in welcher Branche, Thorsten, das geht sozusagen branchenübergreifend.
Genau. Also auch Banken sind da genauso von betroffen und müssen eben zur Taxonomie berichten. Wir haben ein paar andere Kennzahlen als die Wirtschaft, weil natürlich unser Geschäftsmodell anders funktioniert. Aber im Kern sind alle gleich betroffen, die zumindest diese Größenschwellen auch überschreiten.
Und die beiden Kriterien müssen beide erfüllt sein, ne?
Genau, das ist kumulativ. Also rein rechtlich würde man sagen, man muss erstmal groß im Sinne der Bilanzrichtlinie sein. Genau. Also mehr als 250 Mitarbeiter haben, 25 genau. Millionen Bilanzsumme und 50 Millionen Umsatz. Genau. Und dann kommt jetzt noch die zweite Schwelle dazu, dass man sagt eben, ich muss mindestens 1.000 Mitarbeitende haben und ich muss halt auch 450 Millionen Umsatzgrenze überschreiten.
Wobei wir eben bei anderen Regulierungen dieser Art schon erlebt haben, dass die Schwellenwerte letztlich auf dem Papier da sind, in der Praxis aber dann doch sich solche Abfragen quer durch Geschäftsbeziehungen und Lieferketten weiter bewegen, wie so ein Schneeball, der zunehmend zu einer Lawine wird. Und dementsprechend bin ich noch skeptisch, ob und wie die Omnibusse auch bei der positiven Verbesserung der Schwellenwerte im Sinne der Wirtschaft, inwieweit die sich in der Praxis tatsächlich auswirken und das spürbar wird.
Und wann neben den großen Unternehmen in so einem Thema auch die KMUs wirklich fällig sind, in Anführungszeichen, oder berichtspflichtig werden. Denn wenn so ein System mal läuft und funktioniert und mit großen Unternehmen funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass man eben auch auf KMU an der Stelle zugreift, wann auch immer das sein soll an der Stelle. Nicht?
Ja, es ist der größtmögliche Hebel. Also das, genau. Das vielleicht mal von außen betrachtet, dass die Grünen und die NGOs und die Menschen, denen Klimaschutz wichtig ist, das sage ich jetzt wirklich wertfrei, es ist ja ein legitimes Ziel,
ja,
haben den aus ihrer Sicht klügsten und größtmöglichsten Hebel gewählt, nämlich einen, der am Ende dazu führt, dass eigentlich mit wenigen Playern die gesamte Wirtschaft davon erfasst wird. Und die Frage, diese grundsätzliche, ist das der richtige Weg, auf dem Ziel voranzukommen, den können wir wahrscheinlich erst in 15 oder 20 Jahren beantworten. Was wir jetzt eben merken, ist, wie viele Begleiterscheinungen diese Regulierungen insgesamt haben. Und das auch das erfüllt mich mit großer Sorge.
Wir versuchen das mal jetzt auf die Baubranche, auf den Großhandel zu übertragen. Antonin, verstehe ich dich richtig? Bedeutet das, wenn ein Hersteller zum Beispiel in der Bauindustrie, der diese Kriterien erfüllt und darunter fällt, dann eben auch Forderungen stellt an seine Geschäftspartner? Oder Lieferanten von Vorprodukte, aber auch in die andere Richtung Großhandel, der seine Sachen dann vertreibt.
Also wir haben generell bei den Regulierungsthemen, die von Brüssel kommen und die dann national umgesetzt werden wurden, haben wir fast überall diese Effekte, die wir merken, dass eben bei uns sich Mittelständler melden oder über unsere Mitgliedsverbände sich melden und sagen, ich kriege hier Fragebögen, ich kriege hier Anforderungen, ich kriege Dokumentationspflichten etc., aber ich bin noch gar nicht betroffen. Und betroffen sind sie eben über Umwege dann doch, weil sie eben letztlich die Daten liefern, die dann wiederum nach oben weitergegeben werden müssen, um so einen Bericht und so eine Dokumentation richtig ausfüllen zu können. Diese Kette, also ursprünglich, ich mache es jetzt nochmal beim Lieferkettengesetz, da war ja immer die lange Debatte, die wir politisch geführt haben, First Tier, also soll das über den Erstkontakt sozusagen hinausgehen und in die tieferen Lieferketten, dann hat die Politik gesagt, nein, also nur das erste Glied der Kette ist berichtspflichtig, aber die müssen ja ihre Daten wiederum kriegen, jemand anderer, und dadurch, dass wir so eine vernetzte, global vernetzte Wirtschaft haben, erfasst das damit fast alle. Und kaum ein Unternehmen kann es sich leisten, einem Kunden zu sagen, nö, mache ich nicht. Es gibt ein paar, aber viele sagen, also wenn ich das nicht ausfülle, bin ich raus und habe den Auftrag los, deshalb muss ich es irgendwie machen.
Aber Thorsten, nochmal klare Frage. Ist es so, dass aus Sicht auch der Banken die EU-Taxonomie so auszulegen ist, dass ein Baustoffhersteller zum Beispiel oder ein berichtspflichtiges Unternehmen, das auch in unserer Branche liefert, von mir aus ein Farbenhersteller, ein Bodenbelasthersteller, am Ende im Rahmen seiner Berichtspflicht auch innerhalb seiner Lieferkette zum Richtung Verarbeiter Informationen bereitstellen muss?
Die kurze Antwort wäre ja, und die längere ist, dass wir, glaube ich, trennen müssen zwischen der Taxonomieberichtspflicht, da gibt es einen eigenen delegierten Rechtsakt dazu, und der Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit nach der Corporate Sustainability Reporting Directive.
Genau. CSRD.
Die CSRD kurz, genau, die ja noch nicht umgesetzt ist in Deutschland, aber da ist man dabei. Und Unternehmen, die eben nach der CSRD berichten müssen, das sind dann eben nur die angesprochenen großen Unternehmen, die brauchen natürlich Daten. Die bekommen sie natürlich aus der Lieferkette. Und was man jetzt mit dem Omnibus eingeführt hat, um diesen sogenannten Trickle-Down-Effekt auch zu begrenzen, dass eben die kleineren Unternehmen jetzt nicht mit Datenanfragen überhäuft werden, ist der sogenannte Value Chain Cap. Heute viele englische Begriffe. Also man will eine Grenze eingeführt, dass man gesagt hat, fürs Berichtswesen soll ein Unternehmen, was eben selber zur Nachhaltigkeit berichtspflichtig ist, soll es die Unternehmen in der Lieferkette nicht mehr fragen, als der freiwillige Berichtsstandard vorgibt. Also es gibt abgestufte Berichtsstandards. Einer ist der sogenannte VSME, der sehr, also eine überschaubarere Anzahl an Datenpunkten beinhaltet. Und das soll eben die Grenze sein. Mir ist tatsächlich nicht so richtig klar, wie man das rechtlich festzurren will, weil natürlich wir in Deutschland weiterhin Vertragsfreiheit haben. Und meine Erwartung ist, dass ein Unternehmen, was eben jetzt ein Informationsbedürfnis hat, das muss jetzt ja nicht nur das Berichtswesen sein, sondern vielleicht auch fürs Risikomanagement, dass das Unternehmen auch weiterhin Fragen stellen wird. Aber natürlich ist es erstmal ein Signal, dass man eben Acht geben muss, auch auf die kleineren Unternehmen, was sie auch in der ressourcenmäßig in der Lage sind, überhaupt zu liefern. Und damit will die EU das gesetzlich ein Stück weit eingrenzen.
Jetzt habt ihr erklärt und dargestellt, worum es geht. Unsere Hörer sind Baustoffhersteller, Großhändler, Handwerker, Verarbeiter. Was ratet ihr ihnen, vor allen Dingen dem Großhandel? Fangen wir mal beim Großhandel an. Was sollen die tun jetzt mit diesem Thema?
Also erstmal den Verband ihres Vertrauens. Natürlich ja, genau. Um Rat fragen.
Das ist schnell beantwortet, wer das ist.
Aber nein, das ist unser Job. Unser Job ist es, mein Job ist es, politisch dafür zu kämpfen, dass die Probleme, die damit einhergehen, bekannt werden, dass die politisch bekannt werden und dass die Politik in Brüssel wie in Berlin anfängt umzudenken und über Vereinfachung oder Abschaffung nachzudenken und die hoffentlich irgendwann umzusetzen. Und der Job von Bert, den ich jetzt nicht erklären muss, aber ist natürlich auch seinen Mitgliedern zu erklären, was passiert da draußen, was kommt auf dich zu. Diese praktische Umsetzung der doch sehr juristischen und sehr technischen Voraussetzungen, das ist die am Ende extrem wichtig ist und das ist ein Beratungsjob. Und da kann ich nur sagen, geht nicht zu den Kanzleien und geht nicht zu irgendwelchen Privatanbietern, sondern geht erstmal zu einem Verband, der weiß in der Regel am besten Bescheid, was jetzt zu tun ist.
Und Jochen, das muss das erste Fazit oder die erste Erkenntnis sein, auch für die Zuhörer im Großhandel oder auch gerne in der Zulieferindustrie. Meldet euch, wenn solche Anfragen kommen, wenn Stakeholder Informationen wollen, die unterschiedlicher Art sein können. Auch das ist etwas, was wir an Informationen brauchen, was auch der BGA an Informationen braucht aus dem echten Leben, um tatsächlich auf der politischen Ebene mit der Bundesregierung, mit anderen Zuständigen solche Dinge real auch besprechen zu können. Dafür muss man sie tatsächlich wissen.
Ja, also ich bin jetzt nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Ich schweife ein bisschen ab, deshalb stoppt mich, wenn es zu viel wird. In der letzten Legislatur bin ich halt mit drei dicken Leitsordnern voller Fragebögen ins Kanzleramt marschiert und habe dann mit dem damaligen Leiter Wirtschaftspolitik, Herrn Mayer, der jetzt im Bundesfinanzministerium ist, habe ich dem auf den Tisch gelegt und habe gesagt, das ist das, was bei Mittelständlern und Kleinen in der Lieferkette ankommt. Und die Augen wurden groß und größer. Und das sind genau die Beispiele. Also wenn wir wissen, okay, da hakt's, da ist ein reales Problem, da ist eine Überforderung, gerne melden und ich benutze das und ich bringe das, trage das wirklich per Fuß in die Politik rein und wenn es sein muss, auch nachts um 12.
Okay, aber trotzdem, Antonin, gibt es, nenn mal bitte ein paar Beispiele, weil wir sitzen jetzt ja zusammen, wir haben die Hörer da draußen. Was sind so die, mit welchen Problemen kommen eure Mitgliedsunternehmen bei euch an zum Thema EU-Taxonomie?
Also bei der Taxonomie ist der bisherige Stand gewesen, dass viele zunächst mal sie gar nicht groß bemerkt haben. Es waren viele andere Berichtspflichten, die konkreter und schneller auf die eingetreten sind. Sei es CBAM, sei es die Entwaldungsrichtlinie oder das Lieferketten-Ding. Die Taxonomie, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, kam immer dann erst tatsächlich in Augenschein, wenn man plötzlich einen Kredit oder eine Kreditfinanzierung ins Auge gefasst hat und mit seiner lokalen Bank gesprochen hat und plötzlich mit umfangreichen Fragebögen konfrontiert wurde. Ich gucke jetzt auch mal Richtung Thorsten, der wahrscheinlich da noch sehr viel mehr Hinweise hat. Aber das heißt, Taxonomie war für mich lange eine politische Debatte ohne wirkliches Feedback aus der Fläche, also aus den Betrieben. Aber es kam dann nach und nach und dann auch sehr laut und deutlich.
Also ich will vielleicht mal kurz erläutern, warum wir Daten erheben. Das ist am Ende hilft das vielleicht, um das auch ein bisschen zu verstehen. Also erstmal vielleicht vorweggestellt, wir machen, wollen diese Transformation ja mit unseren Kunden zusammen, also mit der Wirtschaft. Wir sind Begleiter, wir stellen Finanzierung bereit, wir sind aber auch Risikomanager am Ende des Tages und dafür brauchen wir eben auch Daten. Also es gibt eigentlich drei Bereiche, drei Beweggründe, warum eine Bank letztendlich Daten erhebt. Das eine ist, weil sie selber berichtspflichtig ist, auch zur Taxonomie, zur CSRD. Das zweite ist das Thema Risikomanagement. Wir wollen natürlich verstehen, welche Risiken kommen auf die Unternehmen zu. Wir sind auch aufsichtlich angehalten. Und der dritte Bereich ist, dass es Banken gibt, gerade die großen, die eben auch beispielsweise Net-Zero-Ziele haben und sich eben verpflichtet haben, auch ihre finanzierten Emissionen schrittweise zurückzufahren mit den Kunden zusammen. Das kann ich nur steuern, wenn ich halt auch ein paar Daten habe. Und dafür müssen wir eben Daten erheben. Das kann man über Berichte machen. Jetzt haben wir ja besprochen, dass weitaus weniger Unternehmen wahrscheinlich verpflichtend berichten werden. Dann bliebe noch der freiwillige Berichtsstandard. Das ist auch ein Stück weit die Hoffnung. Und da würde ich auch tatsächlich auch die Empfehlung geben an die Unternehmen, sich mal mit den Informationen oder mit den Datenpunkten auseinanderzusetzen, weil vieles, was eben beispielsweise jetzt im VSME gefordert ist, ist auch aus meiner Sicht Teil guten Risikomanagements oder auch guter Unternehmensführung. Also sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Wir hatten eingangs ja auch das Thema Lieferkettenabhängigkeit, wenn wir Disruption erleben, Resilienz ist da das Buzzword dieser Tage, dann sind das erstmal von den Themen keine verkehrten Daten. Und wenn wir diese, also wenn der Kunde weder freiwillig berichtet, noch eben die Daten über externe Anbieter zur Verfügung gestellt werden können, dann bliebe als letzte Möglichkeit tatsächlich über einen Fragebogen das zu erheben oder im Kundengespräch. Das war natürlich so das Mittel der Wahl, aber auch nicht bei allen Kunden, sondern eher auch bei den größeren. Und jetzt muss man sehen, wie das in Zukunft weitergeht. Wir hatten vor ein, zwei Jahren auch mal, hatten wir ESG-Datenkatalog erarbeitet, wo wir mal dargestellt haben für die Wirtschaft, welche Daten uns überhaupt interessieren. Das sind halt immer viel weniger als die berühmten 1200 Datenpunkte aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber da kriegt man mal eine Vorstellung, was überhaupt Themen sind, die Banken bewerten und die letztendlich dann auch Gegenstand von einem Kreditgespräch sein können.
Wobei eine Nachfrage. Jetzt mal an des Pudels Kern. Wird oder hat heute schon diese Fragebogen bei den berichtspflichtigen Unternehmen Einfluss auf die Zinshöhe, auf die Bedingungen, auf die Rahmenbedingungen eines Kredits, ja oder nein?
Also der Fragebogen an sich nicht, sondern es geht darum, dass wir quasi uns eine Idee entwickeln müssen, wie sieht es beim Thema ESG beim Kunden aus? Also wie ja. sieht sein Profil aus? Also ist er auffällig oder unauffällig in den drei Dimensionen E, S und G? Üblicherweise verwenden Banken dafür Scorings mit einem paar Datenpunkten, die bewertet werden. Und dann ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, wie Banken damit umgehen. Was die Aufsicht möchte, ist, dass das am Ende natürlich berücksichtigt wird bei der Kreditentscheidung. Aber wie das passiert, das ist tatsächlich eben sehr unterschiedlich. Das die erste Stufe könnte sein, man guckt mal tiefer nach. Man hat vielleicht auch ein Komitee, was sich in der Bank dann nochmal spezieller damit befasst. Manche Banken verschärfen die Kreditbedingungen dann am Ende des Tages. Und es gibt auch schon Banken, die sagen, wenn ich halt ein sehr auffälliges Profil habe, dann ändert sich auch was im Zinssatz. Denn dann habe ich eben höhere Risiken. Interessanterweise gab es letztes Jahr die EZB, die macht immer so eine Lending Survey, nennen die das, und da hatten die mal so grob getrennt zwischen grünen und braunen Unternehmen und haben eben gezeigt, dass braune Unternehmen, wie auch immer man sie dann definiert, sowohl bei den Kreditvergabestandards als eben auch bei den Kreditbedingungen eben strengere Auflagen am Ende bekommen. Also das ist mir wichtig. Es ist nicht die Taxonomie, die hier am Ende steuerungsrelevant ist oder die entscheidungsrelevant ist, sondern am Ende geht es tatsächlich um Risiken. Und jetzt vielleicht nochmal so auf die Chancenseite auch mal geschaut. Auch ein Unternehmen, was sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Also wie sieht mein Strommix aus? Wo habe ich Abhängigkeiten? Was kann mir passieren? Also diese Denke, auch was wir Banken tatsächlich auch noch anders machen müssen als vielleicht vor 10 Jahren, ist viel stärker in Szenarien zu denken, was kann auf mich zukommen, wie wird sich die Welt ändern und wie kann ich mir das leisten, wie kann ich mich da aufstellen und welche Maßnahmen kann ich letztendlich vorsehen. Das sind so die Themen, die tatsächlich uns interessieren. Das ist weniger, ob der Unternehmer jetzt taxonomiekonform ist oder nicht.
Jetzt musst du nur noch mal erklären, was ein braunes Unternehmen ist.
Genau, das ist jetzt wird spannend. Ja?
Also wie gesagt, die EZB hat das jetzt relativ holzschnittsartig eingeteilt. Das sind halt Unternehmen, die zum Beispiel jetzt eben hohe CO2-Emissionen haben. Ich würde das jetzt vielleicht nicht, ich kann jetzt nicht das Studiendesign eins zu eins wiedergeben, aber am Ende geht es ja selbst dann, wenn ich hohe CO2-Emissionen habe, um die Frage, was will ich denn tun? Also bin ich willig, mich zu transformieren und kann ich mir das auch leisten am Ende? Das ist, sind so die zwei Fragen, die man beantworten sollte. Das kann man Transformationsstory nennen, das kann man auch Transitionsplan nennen, aber am Ende sind das die Themen, die uns interessieren. Und uns als Verband, auch das ist nochmal eine wichtige Botschaft, war es immer wichtig, und da haben wir die Taxonomie tatsächlich auch kritisiert, dass wir ja sagen, der Übergang in Richtung Klimaneutralität, das ist ein sehr langer Prozess und wir müssen ja gerade die Unternehmen, die vielleicht heute noch Themen haben, bei denen müssen wir ja an der Stange bleiben. Es ist also keine Option für uns, sich jetzt haufenweise von Kunden zu trennen, nur weil sie hohe Emissionen haben, sondern man muss diesen Weg begleiten. Und das hat eben beispielsweise die Taxonomie überhaupt nicht gut abgebildet, weil sie ja nur eine Ja-Nein-Entscheidung ist. Ich bin taxonomiekonform oder ich bin es nicht.
Ja, da habe ich eine Nachfrage dazu. Ist denn eigentlich aus Sicht der Banken nur das eigene Verhalten des Unternehmens, sprich also das nachhaltige Verhalten, ein entscheidendes Kriterium? Oder ist auch vorstellbar, dass das Sortiment, mit dem man sich beschäftigt, auch einen Einfluss haben kann? Also will sagen, Unternehmen wie in unserer Branche, die sich ja mit nachhaltiger Sanierung beschäftigen, die also bestimmte Produkte vermarkten über das Handwerk, was Wärmedämmverbundsysteme angeht, die also auch grundsätzlich in das Thema Nachhaltigkeit reinfallen. Ist das auch ein Kriterium, ob ich jetzt mit, ich sag mal, Autoteile handel oder mit nachhaltigen Produkten, die Energie einsparen können da draußen, oder ist das erstmal egal?
Am Ende geht es um tragfähige Geschäftsmodelle. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist eigentlich nichts anderes, als man das bisher im Firmenkundengeschäft schon seit jeher gemacht hat. Also die Welt dreht sich tatsächlich eben im Moment ein bisschen schneller. Und man muss sich anschauen, also gibt es diesen Kunden in 10 Jahren noch? Wenn ich als Bank der Meinung bin, das ist eine Branche, die vielleicht eben tatsächlich sich transformieren muss und der Kunde sagt, ich sehe das nicht, dann habe ich natürlich ein Management-Problem und das wird dann auch entsprechend berücksichtigt. Am Ende ist, wie gesagt, der Kern die Frage, welche Risiken sind mit einer Finanzierung verbunden? Und da hat man eben jetzt mit ESG den Blick noch ein Stück weit geweitet. Nicht nur so wie das klassische Rating, wo ich quasi die Ausfallwahrscheinlichkeit bestimme und nach hinten schaue, sondern eher tatsächlich noch viel mehr vorwärts gerichtet, was kommt auf den Kunden zu, welche physischen Risiken hat er, welche transitorischen Risiken, welche Themen gibt es vielleicht im Sozialen, also in der Lieferkette, das schaue ich mir an und wie gesagt, bei auffälligen Profilen muss ich dann entsprechend nachsteuern. Aber am Ende ist das ganz unterschiedlich von Branche zu Branche und die Fachexpertise hat natürlich der Firmenkundenbetreuer.
Wie ist das denn dann in der Baubranche? Also das Ganze, die EU-Taxonomie, die Verordnung greift ja seit 2022. Jetzt haben wir 2026. Gibt es denn schon jetzt Veränderungen, wenn ein Großhändler auf seine Hausbank zukommt, also ein Großhändler aus der Baubranche, dass er, wenn er einen Kredit möchte, eine Finanzierung möchte oder eine Anschlussfinanzierung, wie auch immer, dass die Bank, sein Kundenberater, ihm dann andere Fragen stellt?
Ich würde davon ausgehen, dass man zumindest das Themenfeld ESG in der einen oder anderen Form auch beleuchten muss. Das ist ja eine regulatorische Anforderung. Es hängt dann von der Bank ab, wie sie es umsetzt, also ob sie jetzt einen Fragebogen hat. Es gibt auch Banken, die sagen, ich erhebe das im Rahmen der normalen Kreditbeziehung. Dann ist es eine Frage, wie groß ist ein Unternehmen? Es gibt zum Beispiel die regulatorische Erleichterung, dass ich jetzt von kleinen und Kleinstunternehmen, also beispielsweise weniger als 50 Mitarbeitern, dass es mir dann ausreicht, für die Kreditgewährung auf die Branche zu schauen und insgesamt eben so eine Branchenwerte zu nutzen, beispielsweise bei CO2-Intensitäten. Also das muss nicht immer ins Klein-Klein gehen, aber dass das Thema eine Rolle spielt, das sollte eigentlich Standard sein heutzutage.
Und wie sieht dies in der Baubranche aus Sicht der Banken?
Das kann ich nicht im Einzelnen beurteilen. Da sind wir als Verband tatsächlich zu weit weg. Das ist halt eine Sache, wie die jeweilige Bank das auch einschätzt.
Ich sag mal, wir haben damit zu tun oder unsere Hörer haben damit zu tun, zum Beispiel Gebäude nachhaltiger zu machen, fahren mit einem Wärmedämmverbundsystem auf die Baustelle, fahren aber und sorgen dafür, dass das Gebäude nachhaltiger wird, weil es Heizkosten einspart. Aber der Handwerker oder der Großhändler fährt da mit seinem alten Diesel hin.
Ich würde vermuten, dass wir nicht in der Tiefe unterwegs sind, sondern uns geht es ja darum, wenn wir einen Kredit gewähren, ist das am Ende, also bekommen wir unser Geld zurück. Das ist so die Schlüsselfrage. Und das heißt, wir brauchen eben tragfähige Geschäftsmodelle. Es muss halt erstmal, also das Unternehmen muss solide dastehen. Wenn es, also ich mach mal das Extrembeispiel, wir haben was super Grünes, ja, aber der Kunde hat halt keine gute Bonität, dann ist der Kreditprozess an der Stelle dann auch zu Ende. Nur weil was Grünes, wird es nicht finanziert. Und genauso wird nicht nur, weil was eben jetzt vielleicht noch mit höheren Emissionen belastet ist, wird es von der Finanzierung ausgeschlossen. Also es geht immer um die Frage, ist der Kredit, sind die Cashflows gesichert, und dann wird eine Finanzierung gewährt.
Es macht schon durchaus Sinn, als Großhändler oder als Unternehmen, dass sich auch über Banken finanziert, mit dem Thema proaktiv umzugehen und sich Gedanken zu machen, wie das Ganze funktionieren soll und sich nicht zwingend, ich sag mal, zu verweigern im Extremfall. Ne?
Richtig, das sehe ich genauso. Und ein weiterer Punkt ist ja auch, dass hinter diesen zusätzlichen Berichtspflichten, nenne ich sie mal, ob es dann auch Pflicht ist oder freiwillig, stecken ja auch durchaus Chancen. Also da ist dann ja auch ein Spannungsfeld zwischen Schwarzseherei oder Schwarzmalerei, Schreckgespenst, aber eben auch Chancen, gerade in der Baubranche, die natürlich viel, viel CO2 emittiert, aber auch dadurch viel sozusagen Einsparpotenzial hat. Thorsten, würdest du dem, oder ihr beide, Antonin und Thorsten, würdet ihr dem zustimmen oder seid ihr auf der einen oder anderen Seite zwischen Schreckgespenst und Chance?
Also ich würde das Thema, also ich finde es gut, wenn man das Thema nicht als Compliance-Thema betrachtet, sondern eben tatsächlich aus einer unternehmerischen Perspektive, was bringt mir das? Also wo habe ich Risiken und wo habe ich Chancen? Und ich denke, wenn man mal einsteigt, man wird ja nicht dümmer. Ja, wenn man sich öffnet und dann mal mit den Themen beschäftigt, dann kann man auf jeden Fall Anhaltspunkte identifizieren, die eben mein Geschäftsmodell nochmal vielleicht ein bisschen verändern oder wo ich mich unabhängiger mache, zum Beispiel von steigenden CO2-Preisen, wo ich mich unabhängiger mache von der Entwicklung des Ölpreises. Das sind ja ganz aktuelle Themen, die wir im Moment haben, die gar nichts mit ESG primär zu tun haben, sondern einfach eben gutes Risikomanagement sind. Und ich denke, dass man als Unternehmen genau da ansetzen muss, zu schauen, wo habe ich Verwundbarkeiten und wie kann ich es lösen. Und wenn ich dann beim Nachdenken bin, kommen mir vielleicht auch Ideen, wie ich vielleicht mein Produkt anders gestalten kann, was dann ja auch wieder eine Chance für neue Kunden, für andere Kunden, für neue Märkte sogar eröffnet. Also das ist so das große Plus bei dem ganzen Thema, dass man mal versucht, anders aufs Thema zu schauen oder überhaupt den Blick zu weiten. Und diese ganze Diskussion um Compliance und Berichtspflichten, die haben vielleicht nicht so gut getan, weil man sich sehr stark damit beschäftigt hat, wie man halbwegs durchkommt. Und insofern finde ich es erstmal gut, wenn wir jetzt weniger Regulierung haben. Aber das Thema, genau wie ihr beide sagt, das sollte man weiter betrachten. Und zwar nicht nur rein aus der, ich will die Welt verändern oder die Welt verbessern, sondern ich will mich halt solider aufstellen und ich will halt für künftige Krisen gewappnet sein.
Ja, Einspruch. aber nur bedingt. Ich glaube, wir merken, es gibt technologische Trends und Daten und Auswertung von Daten und Nutzen von Daten. Es ist ein Trend, der glaube ich, extrem hilfreich ist und notwendig ist, um in dieser neuen Welt zu überleben. Und die Nachhaltigkeit ist auch ein Trend, aber für mich steht die Nachhaltigkeit immer in so einem Spannungsverhältnis zu Markt und Wettbewerb. Und wir erleben eben Branchen, das würde ich jetzt den Baumer kurz rausnehmen, obwohl eigentlich, nee, muss ich gar nicht. Wir erleben reihenweise Branchen, wo die Frage ist, will der Kunde das und will er das zu dem Preis, zu dem es anbietbar ist? Und das finde ich, mein großer Vorwurf an die EU und an die Bundesregierung ist, dass sie oftmals Regulierungsziele setzen, die Unternehmen einhalten sollen, müssen. Und diese Ziele aber den Wettbewerb und den Wunsch der Kunden zum Teil außer Acht lassen. Und wir merken eben, wie viel im Augenblick über Preis getrieben ist. Paradebeispiel aus einer anderen Branche, der grüne Stahl. Jeder Politiker lobt den grünen Stahl, aber kaufen tut ihn bislang keiner. Und die Stahlunternehmen, die das sich jetzt auf diesen Weg begeben haben, sagen, ja, aber ohne staatliche Mittel komme ich nicht hin und ohne Begrenzung des Marktes durch feste Europaquoten komme ich auch nicht hin und Industriestrompreis brauche ich auch noch. Also das ist dann plötzlich gar nicht mehr Marktwirtschaft, sondern eine gelenkte Wirtschaft. Und das ist so das Spannungsverhältnis, wo ich merke, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig und ja, auf jeden Fall hingucken, sich damit beschäftigen und schauen, welche Chancen man draus ziehen kann. Es gibt sie. Aber Nachhaltigkeit um jeden Preis unter Nichtberücksichtigung des Marktes oder auch man muss nicht bei jeder Regulierung der Erste sein, der sie umsetzt, weil wir eben merken, wie viel bei Regulierung auch noch nachjustiert wird, wo dann plötzlich andere Schwellenwerte reinkommen und Dinge sich nochmal verändern. Das ist, glaube ich, das die andere Seite der Medaille.
Bevor wir jetzt auch abschließend sind, eine Nachfrage, Thorsten, zu einer Antwort, die du vor einem Augenblick gegeben hast. Risikomanagement. Kannst du noch mal sagen, warum bewerten Banken, dass das Risiko eines braunen Unternehmens oder eines Unternehmens, was viel emittiert, wieso ist das Risiko höher?
Also wir bei dem Thema, also aus dem Klimawandel und aus der Transformation in Richtung Net Zero resultieren Risiken. Also wir trennen das so einmal in die physischen Risiken und die transitorischen Risiken. Physische Risiken meint halt, dass wenn die Erderwärmung zunimmt, dass dann eben Dürren häufiger sind, Starkregenereignisse, Überschwemmungen, steigender Meeresspiegel, also alle physischen Ereignisse. Da kann man aber auch an sowas denken wie zum Beispiel chronischer Hitzestress. Also wenn es nehmen wir jetzt die Tourismusbranche, wenn es jetzt halt in Spanien beispielsweise dann im Sommer immer über 40 Grad hat, könnte man sich ja fragen, reisen die Leute dann noch hin oder ist ihnen das einfach zu warm und was macht das dann mit der Wirtschaft? Das wäre der eine Teil. Der andere Teil sind die transitorischen Risiken. Da reden wir über Käuferpräferenzen, über steigende CO2-Preise beispielsweise, technologischen Wandel, der natürlich bestimmte Geschäftsmodelle dann in Frage stellt. Und wenn ich mich nicht anpasse, verschwinde ich halt vom Markt. Das Ganze ist aber mit einer sehr hohen Unsicherheit behaftet. Und das macht es halt so besonders bei diesen Risiken, wenn man jetzt über Klimarisiken spricht, dass wir wahrscheinlich bei den physischen Risiken gute Erfahrungen haben und auch die Prognosen natürlich der Wissenschaft da relativ gut zutreffen. Aber am Ende wissen wir tatsächlich nicht, was passiert, wenn bestimmte Kipppunkte erreicht sind. Und bei den transitorischen Risiken haben wir ein sehr hohes politisches Risiko. Wir kennen zwar die EU-Klimaziele, wir kennen das Pariser Klimaschutzabkommen, aber wir haben vielleicht auch eine Vorstellung, wie sich CO2-Preise entwickeln werden, aber ob es tatsächlich so kommt, das wissen wir nicht. Aber man muss sich erstmal damit befassen. Und wenn man zum Beispiel in einem Szenario davon ausgeht, dass die CO2-Preise deutlich steigen werden und eben Unternehmen noch sehr stark fossillastig unterwegs sind, dann hat das ja etwas zu tun mit der Profitabilität am Ende, und das bewerte ich. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, da hätte ich ein höheres Risiko, dann würde ich die Frage halt stellen, wie gehen wir denn damit um und was sind deine Maßnahmen? Und ich teile das auch, was Antonin gesagt hat, man darf sich natürlich nicht überheben und man muss gucken, dass man weiterhin wettbewerbsfähig bleibt. Die Nachhaltigkeit an sich ist kein Selbstzweck, aber es geht natürlich auch jetzt mal im großen Ganzen auch darum, mit welchen Technologien sind wir denn künftig am Weltmarkt unterwegs oder machen das eben andere Player in der Welt, die diese Technologien entwickeln. Also man muss seine eigenen Kapazitäten natürlich kennen, aber es geht erstmal darum, überhaupt zu verstehen, was ändert sich und was kommt auf mich zu. Und CO2-Bepreisung ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade für energieintensive Branchen.
Ändert sich aber auch die CO2-Bepreisung. Also auch da wieder, ich teile das, was du gesagt hast, Thorsten, ne? Aber auch da merken wir jetzt in der Krise, dass CO2-Bepreisung eben auch möglicherweise etwas der Fuß vom Gaspedal genommen wird, weil man eben merkt, wir fahren sonst unsere Wirtschaft komplett vor die Wand. Also es ist bei allen diesen Fragen Bewegung drin, der Trend bleibt trotzdem da und der Klimaschutz soll auch trotzdem eingehalten werden, aber wir merken eben, dass wir uns Ziele gesetzt haben, die mit denen viele Unternehmen in vielen Branchen, nicht in allen, aber in vielen Branchen aktuell nicht Schritt halten können. Und das in diesem Anpassungsprozess zwischen Zielen, Realismus und Antreiben durch neue Ziele, da stecken wir gerade auch regulatorisch drin.
Ich sehe das genauso, und um auf unser Thema, unsere Frage zurückzukommen, dieser Episode, nämlich EU-Taxonomie in der Baubranche, bleibt der Großhandel kreditwürdig? Ja, würde ich sagen, er bleibt kreditwürdig. Ja. Er muss sich aber mit diesen Themen beschäftigen, mithilfe der Verbänden, und auch dann das Gespräch mit den Banken suchen. Und unser Podcast Sanierungsfall greift aktuelle Themen auf. Und wir maßen uns ja nicht an, Themen sozusagen vollständig zu beantworten, sondern wir wollen ja auch Denkanstöße geben und auch auf Themen hinweisen. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Vielen Dank an Thorsten Jäger und an Antonin Finkelnburg. Ihr habt uns das gut erklärt und aufgezeigt. Und ich denke, unsere Hörer haben jetzt eine To-Do-Liste.
Da würde ich gerne noch zwei Punkte draufpacken auf die To-Do-Liste. Bitte. Und zwar der erste ist, tauscht euch untereinander aus. Also das fast Wichtigere ist noch gemeinsam Erfahrungstausch, gerade kleine Unternehmen, untereinander Erfahrungsaustausch zu machen. Wie geht ihr mit dem Thema um? Was macht ihr denn eigentlich? Und auch dafür ist der Verband genau die richtige Anlaufstelle. Das gibt's nämlich beim Anwalt auch nicht, dass man die anderen Unternehmer aus der Region auch branchenübergreifend sprechen kann und sagen kann, hey, hast einen Tipp, wie habt ihr das angegangen? So, das hilft ungemein, gerade auch bei neuen Regulierungsthemen. Zweites Thema, große Bitte, redet mit euren Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten. Ich erlebe so viele Unternehmen, die meckern zu Recht über Politik, aber reden nicht mit der Politik selber. Und die Abgeordneten vor Ort müssen irgendwie wissen, was da draußen los ist und wo es hakt und vielleicht auch mal, wo es gut läuft. Aber wir brauchen unbedingt diesen Austausch in die Richtung, weil sonst ändert sich an der Stelle auch nichts. Also da, wenn ich dazu ermutigen kann, einfach mal ins Abgeordnetenbüro eine Mail schreiben, hey, bin Unternehmer bei euch, ich habe hier ein Thema. Die sind oftmals viel interessierter, als man glaubt.
Absolut. Um das Ganze abschließend einzuordnen, wir haben uns jetzt doch mit dem Antonin und dem Thorsten einem komplexen Thema, wie ich finde, genähert, ja, an der Stelle eine erste Annäherung und erste Klarheiten geschaffen. Ich bleibe durchaus bei meinem Fazit. Die Aufforderung muss sein an unsere Hörer, an die Großhändler, aber auch an die Hersteller, wachsam zu bleiben, wie die weiteren Entwicklungen sich darstellen, proaktiv mit den Interessensgruppen, Banken, Versicherungen und anderen zum Thema Nachhaltigkeit ganz allgemein umzugehen und offen zu sein, und sich diesen Dingen zu stellen. Wir tun alle gut daran, nicht zu warten, bis die Bank oder die Versicherung oder wer anders kommt und sagt, was machst du da eigentlich? Ach klar, du bist ein böser Chemiehändler. Das ist ja ganz schwierig mit dir. Wie gehen wir denn mit dir um? Sondern, dass man frühzeitig anfängt zu sagen, was tue ich hier eigentlich und wie kann ich, wie heute eben, mir Informationen beschaffen, ohne nun ganz tief in die juristische Welt eintauchen zu müssen oder in die regulatorische Welt, sondern erstmal zu verstehen, wie geht's. Besser ist, ich reagiere, als dass ich reagiert werde. Das ist eigentlich immer der Fall, nicht? Ja, dann auch von meiner Seite, Antonin, Thorsten, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Auch nochmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank.
Danke, Bert, danke, Jochen.
Das war Sanierungsfall, der B2B-Podcast vom GHF für die Renovierungs- und Sanierungsbranche. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter und bewerten Sie ihn hier in der App. Und vergessen Sie nicht, auf den Abo-Knopf zu drücken, dann bekommen Sie immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.